Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären, die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und das Team von Großbären Inside hat heute am 11. Juni 2021 wieder einige spannende Themen für euch versucht zusammenzustellen. Zusammenfassend lässt sich dieser Podcast sicherlich mit den Worten beschreiben, eine normale, politische, anstrengende Woche. Es gab einige Begebenheiten, die dann mal so ein bisschen für Aufregung führten, aber im Großen und Ganzen war das, ich will nicht sagen Business as usual, also das Geschäft lief normal, aber wir hatten eben einige Ausschüsse da. Also in dieser Woche war es im Endeffekt so, dass die Woche damit begann, dass die Ortsbeiräte in Heinersdorf und Diedersdorf tagten, dann am Mittwoch war dann der Ausschuss für Bildung und Soziales mit einer Haushaltsdiskussion dran und der Ortsbeirat Kleinbären tagte gleichzeitig. Und es gab dann am Donnerstag noch den Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Also ihr seht, es war zumindest was kommunalpolitisch, ist dann doch ein bisschen was passiert. Aber im Großen und Ganzen hat natürlich noch die Pandemie uns in irgendeiner Art und Weise nach wie vor im Griff. Wir reden viel über, was passiert, wenn die Inzidenzwerte wieder fallen. Man merkt schon jetzt, Außengastronomie öffnet und jeder hat das wahrscheinlich selber an sich festgestellt, wenn man jetzt nach 2 Jahren dann wirklich mal wieder was essen geht oder einfach nur einen Kaffee irgendwo hin, dass man dann schon auch, ich will nicht sagen ein Gefühl der Glückseligkeit, aber dann doch schon wieder ein Stück Normalität merkt. Und das ist sicherlich auch entscheidend, dass wir langsam wieder Richtung Normalität kommen. Es gab interessante Diskussionen so im Hintergrund. Es gab einen Pressebericht von der Märkischen Allgemeinen Zeitung, die ja, der aufmerksame Zuhörer wird das wissen, sehr positiv immer über die SPD und über vieles auch unseren Bürgermeister berichtet. Das hat zu, ich sag mal, zu einigen wilden Facebook-Kommentaren geführt, wo man immer wieder erstaunt ist, wie die Leute sich eigentlich erdreisten, wenn sie sich nur eine Quelle holen an Informationen. Das ist so ein bisschen wie von Trump, ja, also dass man dann sagen muss, pass auf, es gibt Fakten und an diesen Fakten müsste man sich ausrichten. Fakt ist, die Kreisverwaltung, besser gesagt die Landrätin als Chefin der Kommunalaufsicht, hat gegenüber Tobias Borstel einen, festgestellt, dass er in einem Bereich pflichtwidrig gehandelt hat. Und in anderen Bereichen haben sie das Verfahren eingestellt, weil sie im Endeffekt sagen, es reicht nicht oder es ist nicht schwer genug, nicht gravierend genug, um daraus einen Verweis einzuleiten. Der Bürgermeister hat das natürlich dann versucht als Sieg zu verkaufen. Nein, das ist es sicherlich nicht. Die Kommunalaufsicht, genau wie die Staatsanwaltschaft bei einigen Dingen, hat ja festgestellt, dass es so ist. Aber es gibt eben auch Delikte und Problemstellungen, wo man hinterher sagen kann, die sind falsch gewesen. Aber es reicht nicht für eine strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Bewertung. In dem Presseartikel steht zum Beispiel drin, dass die Gemeindevertretung dem Bürgermeister vorgeworfen hat, dass er das Briefgeheimnis verletzt hat. Das hat der Bürgermeister ja in seinem Bericht des Bürgermeisters selbst zugegeben. Das ist auch unstrittig. Und da gab es auch eine Staatsanwaltschaft der Ermittlung. Nur, die hat nicht die Gemeindevertretung beantragt, sondern der sich im Briefgeheimnis verletzt sah, der ist zur Staatsanwaltschaft gegangen und hat gesagt, hier, wir haben eine Verletzung des Briefgeheimnisses. Und die haben dann geprüft, haben gesagt, ja, aber das reicht nicht, um im Endeffekt dort wirklich das zu Gericht zu bringen, um dann wahrscheinlich dann wegen Nichtigkeit eine Einstellung zu kassieren. Das heißt aber auch, dass wenn so ein Verfahren geöffnet wird von der Staatsanwaltschaft, also ein Ermittlungsverfahren, dass dann auch im Regelfall der Dienstherr informiert wird. Und der Dienstherr muss dann ein Disziplinarverfahren eröffnen. Das wird dann so lange ruhend gestellt, also wird dann nichts passieren, bis man das Ende des Strafverfahrens abwartet. bis die Staatsanwaltschaft sagt, jetzt entweder stellen wir es ein oder wir erheben Anklage, je nachdem. De facto war das dann eben nicht so. Das andere war, dass die anderen Dinge sind ja im Presseartikel genannt worden, eine zu Unrecht höhere Einstufung von 4 Verwaltungsmitarbeitern. Da muss man ehrlicherweise sagen, ich habe so den Eindruck gehabt, dass die Kommunalaufsicht nicht genau wusste, wie sie damit umgehen sollte. Letztlich haben sie es jetzt eingestellt, spielt doch keine Rolle. Ne? Da gab es dann eben nicht. Und es ging um das abgesagte Siegesfest 2020. In beiden Fällen übrigens, die ich eben gerade genannt habe, ist der Schaden für die Gemeinde finanziell immens durch Fehlentscheidungen. Und diese Fehlentscheidungen haben nicht die Gemeindevertreter zu verantworten. So. Aber in diesen 3 Punkten, die ich gerade genannt habe, hat die Kommunalaufsicht jedenfalls keine Bestätigung gesehen und muss ausreichen sollte eben für ein Disziplinarverfahren, also ein Ergebnis an Disziplinarverfahren, was dann im Endeffekt mit einem Verweis oder so geendet hätte. Aber man hat festgestellt, dass der Bürgermeister fahrlässig gehandelt hat, weil er auf eigene Faust eine Vergütungsvereinbarung geschlossen hat zwischen einem Anwalt und also Anwaltskanzlei und der Gemeinde. Das hätte er demnach nicht tun dürfen. Übrigens, das Strafverfahren, was da anhängig ist, aus 2018, also es hat die derzeitige Gemeindevertretung gar nicht angeschoben oder wie man das auch nennen muss, sondern es wurde im Endeffekt im Jahr 2018 von der damaligen Gemeindevertretung beziehungsweise von einigen Mitgliedern der damaligen Gemeindevertretung angeleiert. Auch da ist es so, ne, Strafverfahren wird eingeleitet, Disziplinarverfahren gleich mit und das ruht dann bis Ende des Verfahrens. Fakt ist, er hätte den Vertrag in jedem Fall seinem Dienstvorgesetzten, und das ist dann die Gemeindevertretung, vorlegen müssen. Das hat er nicht getan. Und er hat demzufolge seine Dienstpflichten verletzt. Das hat der Landkreis klar festgestellt. Gleichzeitig halten sie ihm aber zugute, das ist, nennen wir es mal, eine Art Welpenschutz, dass man dann gesagt hat, der ist ja noch neu als Bürgermeister und es ist keine... Dadurch, dass man dann gesagt hat, gut, er hat ein Seminar dann gemacht und eine Wiederholungsgefahr ist nicht zu befürchten und man hat dann Gnade vor Recht ergehen lassen. Das gibt das Disziplinarrecht her, ob man das jetzt möchte oder nicht. So, und jetzt wird wild spekuliert, ja, was ist da noch, was kommt da noch? Ich kann nur sagen, dass auch in dem Presseartikel ja immer wieder darauf hingewiesen wird von Seiten des Bürgermeisters, dass er keine, dass die Kommunikation von Seiten der Gemeindevertretung unterbrochen wurde. Dem kann ich nur widersprechen. Der Bürgermeister hat von verschiedenen Persönlichkeiten als Auftrag der Gemeindevertretung, Einzelpersonen, fraktionsweise, Gesprächsangebote erhalten, mehrfach. Man hat mehrfach zu Gesprächen mit ihm eingeladen, man hat das alles protokolliert, man hat immer wieder gebeten, gebettelt, er möge doch seine Arbeitsweise ändern, aber das ist nicht passiert. Und dann kann sich jetzt jeder mal vorstellen, wie geht man mit einem Mitarbeiter um, der dem Wähler verpflichtet ist, aber Demokratie besteht aus Kontrolle, wie geht man dann mit einem Bürgermeister um, der sich dem Dienstherrn permanent widersetzt. Und da muss man jetzt sehen, ne, das ist permanente Pflichtüberschreitung. Und da muss man jetzt sehen, wie gesagt, es ist ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt versucht, die Gemeindevertretung hier den schwarzen Peter zuzuschieben. Nee, die Gemeindevertretung hat hier nicht agiert. Sie hat höchstens reagiert. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Reaktion angemessen war. Okay. Da kann ich gerne mit jedem, der es möchte, eine Diskussion führen. Aber de facto ist es nicht, dass der Bürgermeister hier Opfer ist. Er ist Täter. Und das muss man auch klar benennen. Und da kommen jetzt eben auch noch einige Dinge auf uns zu. Und keiner der Gemeindevertreter ist deswegen angetreten, um ihm hier, sich mit so einem Kleinkrieg zu beschäftigen. Alle Gemeindevertreter sind angetreten, um einen politischen Gestaltungswille zu erfüllen. Nur das ist eben schwer, wenn der andere eben das nicht will. Aber nichtsdestotrotz, wir werden als Gemeindevertretung auch damit umgehen. Die Gemeindevertretung war noch nie so geschlossen, trotz ihrer Unterschiedlichkeit. Und man wird jetzt auch da, wir haben im Juni Gemeindevertretung, wir haben dann sicherlich die Sommerpause und danach noch mal ein paar Sachen. Es wird sicherlich noch weitergehen. Ganz einfach, weil der Bürgermeister seine Vorgehensweise der Gemeindevertretung gegenüber nicht ändert. Und man inzwischen auch sagen muss, man merkt in den Ausschüssen und auch in der Gemeindevertretung selbst, dass eine gewisse Frustration oder Stagnation eintritt, dass man sagt, ja nee, du willst jetzt gar nicht mehr nachfragen und du willst gar nicht mehr mit dieser Art an Kommunikation oder Nicht-Kommunikation, er redet ja nicht mit uns, mit denen will man gar nicht nur noch kommunizieren. Wenn die Kommunikation nur über die Öffentlichkeit ist, keine Vertraulichkeit mehr herrscht, alles, was gesagt wird, letztlich dann auf einmal gegen einen verwendet wird, dann wird man keine Gespräche führen. Und es gibt so mehrere Stufen in der Psychologie der Eskalation. Wir haben einfach, die großen Stufen sind schon lange überschritten. Und spätestens dann, wenn der Bürgermeister sich erdreistet hat, politische Angriffe, persönliche Angriffe auf Mitglieder der Gemeindevertretung loszulassen. Und das muss man dann auch benennen. Und ich kann immer nur eins sagen, man sollte immer überlegen, wem man hier eigentlich glaubt. Wir haben eher das Problem als Gemeindevertretung, bis wir uns zu einer gemeinsamen Linie abstimmen, sind eben 18 verschiedene. Dann dauert das einfach eine Weile und wir können eben nicht schnell reagieren. Aber nichtsdestotrotz wird die Gemeindevertretung eines Tages auch reagieren. Aber jetzt hört euch erstmal die Woche ein. Ich wünsche euch in jedem Fall.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und es gab einen Ortsbeirat Heinersdorf. Hier dreht es sich in den letzten Sitzungen und so auch in dieser häufig um den Wohnstandort Birkenhain, der jetzt durch Zuzug eben verstärkt sich auch in zu Problemfeldern entwickelt hat, so möchte ich es mal nennen. Das erste ist, dass der Ortsbeirat unbedingt eigentlich Errichtung eines Spielplatzes im Gemeindeteil Birkenhain des Ortsteils Heinersdorf haben möchte. Warum? Ganz einfach, in den letzten Jahren ist eben ein verstärkter Zuzug, gerade von Familien mit Kindern, dort zu verzeichnen gewesen und der damalige Spielplatz ist der Wohnbebauung zum Opfer gefallen. Und so hat sich jetzt in den letzten Jahren die Kinderzahl peu à peu erhöht. Und es sind aber keine wirklichen Spielmöglichkeiten für die Kinder da. Demzufolge spielen die Kinder häufig auf der Straße, was allerdings bei einer Tempo-50-Zone dann doch schon etwas schwierig ist, beziehungsweise kreuzgefährlich. Ende vom Lied ist, dass der Ortsbeirat Heinersdorf eben dann direkt an die Gemeindevertretung einen Antrag gestellt hat, dass man dort einen Spielplatz einrichten möge. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass aufgrund des Zuzugs und aufgrund der Parksituation es in den letzten Jahren zunehmend schwieriger wird, auf der Heinersdorfer Straße in Birkenhain dann wirklich zu parken. Es ist mehr oder weniger wird durch die Parksituation, wird die Verkehrssituation so einspurig, dass man den Gegenverkehr nicht mehr einschätzen kann, weil es kaum Lücken gibt. Demzufolge gibt es dort immer wieder Situationen, wo man sagt, die könnte man eigentlich, wenn man zumindest Parkzonen einrichten würde, ein Stück weit verhindern. Das Problem ist eben, das hat auch einen sicherheitsrelevanten Aspekt, dass selbst gegenüber der Feuerwehreinfahrten im Bereich der Bushaltestellen und so zunehmend geparkt wird, was dann dazu führt, dass die Feuerwehr eben nicht mehr in Krisensituationen ausrücken kann, beziehungsweise dahin kommt dann. Und das ist natürlich ein Thema und der Ortsbeirat kümmert sich drum und man hat jetzt Anträge gestellt und jetzt muss man mal schauen, wie die Gemeindevertretung sich dann zu den Anträgen stellt. Bei der Situation eines Spielplatzes gibt es sogar eine Unterschriftenliste von mehreren Eltern, die sich dafür aussprechen, dass da was passiert. So, jetzt wird man sehen, wie die Gemeindevertretung und danach dann eigentlich die Gemeindeverwaltung auf diesen Wunsch des Ortsbeirates reagiert und was dann zukünftig weiter damit passiert. Und wir hatten einen Ortsbeirat Diedersdorf, in dem, das muss man sich immer so vorstellen, da kommen dann zwischen 10 bis 20 Personen, die dann Verbesserungswünsche haben, Vorschläge haben, etwas, was ihnen aufgefallen ist, wo sie nachfragen wollen. Und das war ein normaler Ortsbeirat, der dauert dann immer so anderthalb bis zwei Stunden. wie gesagt, je nachdem, Hauptaugenmerk, dass wenn man da hingeht, ist für viele Bürger eben die Einwohnerfragestunde, dass sie dort ihre Wünsche und Sorgen dann eben auch platzieren können. Wie läuft es dann weiter? Na, man muss sich das so vorstellen, nehmen wir jetzt ein Beispiel aus der Grünlandpflege. Wenn dann ein Bürger sagt, der Baum XY bei mir vor der Tür an der Adresse, der ist tot, der sieht einschussgefährdet aus, dann nehme ich das auf eine Liste, trage das auf die Liste ein und reiche die Liste dann an die zuständige Verwaltung weiter mit der Bitte, sich die Sache anzusehen und wenn es wirklich eine Gefahrensituation ist, weil das kann man ja auch unterschiedlich bewerten, dass man dann im Endeffekt sofort daraufhin reagiert. Also so ist das auch in den anderen Ortsbeiräten. Die Bürger melden etwas, wir melden es dann weiter und klären Dinge. Und diesmal war es ein bisschen ärgerlich. Man nimmt die Dinge auf und gibt es weiter. Und jetzt hat es 2 Monate lang die Verwaltung nicht geschafft, auf diese Liste, die offene Punkteliste, wie wir sie so schön nennen, dann auch zu reagieren. Das führte dazu, dass man natürlich dann einen gewissen Unmut der Bürger auch merkt, weil die Verwaltung eben nichts gemacht hat. Das ist aber nicht so gewesen, sondern die Verwaltung hat was gemacht. Problem nur, sie hat mir erst die überarbeitete Liste erst nach dem Ortsbeirat zugestellt. Das heißt, das hätte man ganz leicht umgehen können, wenn man mir die Liste einfach nur einen Tag früher geschickt hätte. So musste ich mit den Daten leben, die ich hatte, und das war eben nichts. Und das ist dann ärgerlich, weil das kann man dann erst wieder nächste Mal ins Auditorium bringen, dass man sich dann die Dinge dort anhört und sagt, okay, das und das ist schon jetzt gegessen, ist schon gemacht worden, etc. Es ist immer ärgerlich, wenn es dann Nachfragen gibt, weil wir sind da schon sehr genau. Es gibt Bürger, die wirklich fast mit GPS-Daten kommen und sagen, hier und hier ist etwas. Und umso erschreckender ist dann, dass man dann immer nochmal Nachfragen kriegt, ja, wo genau ist das? Ich kann mir das, die Nachfragen teilweise nicht vorstellen, aber es ist so. Ja, darunter haben wir dann auch hier und da eben einfach, wenn man es zusammenfassen möchte, gibt es immer zurzeit eine ähnliche Problemlage. Das ist immer Grünlandpflege, zu wenig, an der falschen Stelle, nicht beachten der Blühphasen. Das sind so die 3 Punkte, die dann immer wieder kommen, die man sich annehmen muss. Dann haben wir natürlich wilde Entsorgung, also sprich Müll im Gemeindegebiet. Dass man, wenn man mit offenen Augen durch die Gemeinde fährt, sieht man das ja nicht immer gleich, aber es ist dann teilweise so, dass wir gerade auf 1-2 Strecken, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast thematisiert, dass man dann ganz einfach, wie es vielleicht den Leuten auch zu leicht machen. Und da kommt eben nicht mehr der PKW, der mal seinen Kofferraum da ausleert, sondern das sind meistens wirkliche LKWs, die da ihren Schutt abladen. Wir haben jetzt wieder gerade an der Birkholzer Straße wieder 20 Säcke mit Müll gefunden. Das können sie in einem Auto gar nicht transportieren. Das müssen also schon größere Fahrzeuge gewesen sein. Das ist dann auch da wieder das Gleiche. Man meldet das weiter. Ich habe das jetzt direkt an die Umweltstreife im Landkreis gemeldet. Der kommt dann vorbei, nimmt das irgendwann mit und entsorgt es dann. Aber entsorgt es natürlich oft zulasten des Steuerzahlers. Ne? Das ist das Ärgerliche. Ja, dann haben wir jetzt in letzter Zeit natürlich in Diedersdorf nach wie vor das Aufregerthema Feuerwehr, dass unsere Feuerwehr immer noch nicht aktiv ist und es dort keine Neuigkeiten gibt. Und das ist jetzt inzwischen seit einem halben Jahr so. Bei jeder Ortsbeiratssitzung fragt einer der Bürger nach, was ist damit, gibt es einen neuen Sachstand? Und ich kann immer nur sagen, nein, gibt es noch nicht. Das ist umso ärgerlicher, je weil wir jetzt ja auch eine Petition haben, die da ganz klare, eine Stellungnahme von Seiten der Gemeinde erwartet. Aber selbst da ist bis dato noch nichts gekommen. Das ist umso ärgerlicher, weil es natürlich auch da eine ganz andere Rechtsgrundlage gibt. Eine Petition muss innerhalb von 4 Wochen, muss eine Stellungnahme erfolgen. Es hätte ja schon gereicht, wenn man gesagt hatte, sie ist bei uns eingegangen und wir bearbeiten sie. Nein, es gab gar keine Stellungnahme. Was dann dazu führt, dass man dann natürlich auch sagt, okay, dann geht's eins höher, dann ist es das Innenministerium und die Kommunalaufsicht, die dann die Verwaltung bei uns in Großbären in den Trab bringen müssen. Das könnte man umgehen, wenn man einfach sich rechtskonform verhalten würde und genau so damit dann reagiert, wie es sein sollte. Aber das haben wir in letzter Zeit immer häufiger, dass so kleine Nicklichkeiten, die da passieren, die natürlich auch die gewählten ehrenamtlichen Gemeindevertreter und Ortsbeiräte und so ein bisschen, man einen dann schon den Spaß nimmt, wenn man immer wieder merkt, okay, die reagieren nicht, sie reagieren später und das muss eben nicht sein. Aber gut, ansonsten war es ein schöner Ortsbeirat. Wir haben wieder, ist immer eine lustige Sache, wir haben viel gelacht, aber das Dorf soll ja insgesamt nach vorne kommen und deswegen gab es auch zwei, drei positive Dinge, die man dort berichten konnte, aber dazu dann sicherlich im nächsten Podcast später mehr. Ein fast ausgefallener Ausschuss für Bildung und Soziales. In dieser Woche fand auch der Ausschuss für Bildung und Soziales statt und der hatte nur, also neben Begrüßung und Vorlesung der Tagesordnung, dann den einzigen wirklichen Tagesordnungspunkt, nämlich den Haushalt 2021. Und da habe ich mir ein bisschen Freunde gemacht, weil ich nämlich darauf hingewiesen habe, gleich zu Beginn der Sitzung, dass wir keinen kompletten Haushalt haben, sondern nur Fragmente von Haushalten. Und dass dieser Haushalt, das kommt dann noch dazu, den Mitgliedern dieses Ausschusses nicht form- und fristgerecht zugegangen ist. Das heißt, es wird ja zu Beginn eines jeden Ausschusses immer geklärt, ob die Ladung erfolgreich ist, also sprich, ob die Einladung erhalten ist. Ja, die kommt auch immer fristgerecht. Das Problem ist nur, in unserer Geschäftsordnung steht drin, dass mit der Ladung, also mit der Einladung, dann im Endeffekt auch die Unterlagen da sein sollen. Das war jetzt nicht so. Wir kriegen dann immer häufiger mal eine E-Mail in einem späteren Zeitpunkt und da ist genau das Problem, dass man dann auf einmal eine Tischvorlage kriegt oder einen Tag vorher eine Unterlage und alle machen das ehrenamtlich, nebenberuflich und da ist dann, stellt sich irgendwann schon die Frage, wie willst du dich eigentlich kontinuierlich und gut und inhaltsschwer auf etwas vorbereiten, wenn du es nur an einem Tag vorher bekommst oder zwei Tage vorher. Unsere Ladungsfristen sind so, dass sie auf 5 Tage sind. Das heißt, wenn ich jetzt das Wochenende noch dazwischen ist, hat man 7 Tage. Und das ist ja auch das Schöne, dass man dann das Wochenende eben dazwischen hat, um sich dann bei einer ruhigen Minute einfach mal, wenn es einem selber gut passt, sich die Unterlagen anzusehen und dann eben auch zu sagen, vielleicht mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und dann mal eine Internetrecherche machen oder ein bisschen einfach auch zu gucken und hier und da decken wir ja eben auch Fehler auf, die einfach passieren. Ne? Das ist so, aber wenn man eben die Zeit hat, drauf zu gucken, wird es zunehmend schwieriger. Also Ende vom Lied war, dass man sich dann darauf verständigt hat, zumindest die Prioritätenliste sich anzusehen. Und auch da ist der Ausschuss dann die einzelnen Punkte durchgegangen. Und es ist dann natürlich immer wieder, es kommt automatisch in Diskussionen, dass wir verschiedene Dinge eben unterschiedlich priorisieren. Und das ist auch richtig so, dass jeder Ausschuss mit seinen Augen, die ihn dann auszeichnen, mit seiner Fachkompetenz darauf guckt und dann sagt, das würde ich anders sehen. Es gab zum Beispiel dann, ich versuche mal ein schönes Beispiel zu nehmen. Also es gab zum Beispiel den Wunsch, im Rathaus verschiedene Baumaßnahmen so zu gestalten, dass jeder sein eigenes Büro erhält und die Mitarbeiter eben dann abteilungsweise so untergebracht werden, dass sie nicht so weite Wege gehen. So hat uns das zumindest der Bürgermeister erklärt, dass wir deswegen 70.000 Euro einstellen sollten in den Haushaltsplan. Nach Arbeitsstättenverordnung, da wurde dann sofort nachgefragt, ja, bitte dann doch mal die Rechtsquelle benennen und ob das wirklich so ist, weil wir haben einige bei, die sich da gut auskennen mit und die haben dann gleich gesagt, nee, das ist nicht so, also in vielen Büros können durchaus 2 Leute sitzen. Ob das schön ist oder angenehm für die Mitarbeiter, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das ist ja ganz außer der Bewertung. Nur, es fängt dann eben irgendwann an, dass jeder der Gemeindevertreter und auch der sachkundigen Einwohner natürlich sich die Sachen ansieht und sagt, okay, ich habe hier 70.000, damit man es schön hat im Büro, sage ich jetzt mal ein bisschen böswillig, überspitze das bewusst, oder wir haben eben geben die 70.000 Euro aus für eine Verschattung, einen Sonnensegel, einen Sonnenschutz in unseren Kitas. Und da ist dann relativ schnell klar, dass wir oder beziehungsweise dieser Ausschuss dann natürlich verschiedene Dinge anders priorisiert. Dass man sagt, alles, was so sicherheitsrelevant ist, muss eh gemacht werden. Was brandschutzrelevant ist, muss eh gemacht werden. Wir haben jetzt eher die Situation, dass wir aufgrund der späten des Haushaltsvollzuges vieles, was an Sicherheits- und an Brandschutz relevant ist, in diesem Jahr eh nicht mehr ausführen können. Also eine Baumaßnahme dauert einfach, die muss ausgeschrieben werden, dann musst du eine Firma suchen, dann zack und dann geht's los. Aber das ist ja, wir haben jetzt Juni, das heißt vor Ende Juni, vielleicht sogar erst im Juli, werden wir einen bestätigten Haushalt haben. Wenn dann dieser bestätigte Haushalt raus ist, dann kann die Ausschreibung starten. Dann können die Firmen sich bewerben und gegebenenfalls machst du dann eine Ausschreibung, wo du dann bewusst auf Firmen zugehst. Da hast du jetzt schon die Herausforderung, dass natürlich gerade im Bauhandwerk bei verschiedenen Gewerken, die eigentlich nicht wirklich darauf warten, auf eine Gemeinde Großbären, sondern die sind voll und demzufolge werden sie sich gar nicht drum kümmern. Also da kommt dann schon das nächste Problem. Also wir wissen jetzt schon, dass verschiedene Baumaßnahmen wir nicht umsetzen werden, alleine weil sie zeitlich nicht mehr zu wuppen sind. So, wenn man das jetzt weiß, okay, dann haben wir die Prioritätsliste eben durchgegangen, jede einzelne Baumaßnahme, jede einzelne Kita. Da sind dann natürlich sofort Fragen aufgetaucht, gerade wenn es so Sammelpositionen sind, wenn dann da mal 40.000 oder da mal 30.000 steht, da wollte man dann schon einfach nur wissen, was ist dahinter und dann musste die Mitarbeiterin des Fachbereiches das eben mitnehmen und nochmal nachfragen, was genau verbirgt sich hinter dieser Position. Ja, weil man möchte das dann schon wissen. Und das sind eben auch Bereiche, wo wir in die Instandhaltung gehen, weil es schon auffällig ist, dass einige Gebäude, die jetzt 20, 30 Jahre alt sind, geringere Instandhaltungskosten haben als Gebäude, die nagelneu sind. Es mag da immer Unterschiede geben, aber nichtsdestotrotz kann man ja schon mal nachfragen, warum ist dem so? Ja, und da man denn, wenn man dann keine Antwort kriegt, dann erwartet man die eben dann zur nächsten Sitzung. Und genau so existieren dann Fragen. Die kommen dann genau so zustande. Also der Ausschuss Bildung und Soziales hat dann immerhin doch relativ lange sich mit der Prioritätenliste auseinandergesetzt und hat natürlich auch zum Abschluss hin für sich nochmal festgestellt, dass zumindest auf die Prioritätenliste dann auch nochmal die Instandsetzung der Spielplätze drauf gehört. Die war dann noch nicht drauf. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht im Haushalt eingeplant ist, sondern sie war einfach nicht auf der Prioritätenliste. Der Haushalt ist ja das Maßgebliche. Und wenn da eben drin steht zur Sanierung von Spielplätzen, dann ist das sehr unbestimmt, aber Geld ist ja dann da. Und wir hätten eben im Ausschuss ganz gerne schon, dass man gegebenenfalls auch sichtbar unsere Spielplätze zumindest so fit hält, dass sie nutzbar sind. Und wenn wir noch ein bisschen Geld übrig haben, dass wir dann auch die Spielplätze dahingehend verbessern, dass man das auch sieht als Bürger, dass auch was passiert. Andere Sachen sind natürlich, ja, sind in den Fokus gerutscht. Was heißt gerutscht? Ja, naja, ich sage mal so, der Haushalt, wir haben eben ein großes Defizit und dann rutschen alle sogenannten freiwilligen Leistungen stärker in den Fokus. Ja, und aber genau das ist einer der Grundvoraussetzungen, dass man diese freiwilligen Leistungen eigentlich nicht im Fokus haben möchte, weil eine freiwillige Leistung ist zum Beispiel ein Jugendclub. Oder eine Bibliothek. Gilt als freiwillige Leistung für eine Gemeinde, muss nicht jede Gemeinde haben. Wir haben sie aber. Und wenn jetzt als Beispiel dort eine Baumaßnahme ansteht, dann kann diese Baumaßnahme umgesetzt werden. Aber wenn das Geld knapp ist, dann wird irgendwann jemand anders, nämlich dann die Kommunalaufsicht, sagen, ihr dürft diese Baumaßnahme nicht umsetzen, weil ihr habt ein Haushaltsdefizit. Das Problem ist, setzt man die Maßnahme nicht um, kann ein Stopp verhängt werden oder eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen werden, ja, und dann sind die Einrichtungen tot, wenn keiner mehr reingehen kann. Gut, das versuchen wir natürlich dann zu verhindern. Das heißt, deswegen ist es auch wichtig, einen ausgeglichenen und positiven Haushalt zu bekommen, weil dann eben wir auch uns solche Sachen, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber leisten können, ne? Also ich sehe eine Bibliothek und auch einen Jugendclub als eben nicht, zwar, es mag sein, dass es rechtlich eine freiwillige Leistung ist, aber es ist für mich schon zwingend, dass wir die einfach haben. Das ist ein Mehrwert, den wir den Bürgern bieten können, den wir jungen Menschen bieten können. Und deswegen sollten wir gucken, dass wir die Bereiche so lange wie möglich am Leben erhalten. Und die Bibliothek ist häufig das Erste, wo man dann eh schon spart, weil man dann sagt, okay, komm, wir können jetzt nicht neue Medien anschaffen, wie auch immer, aber dann wirst du irgendwann bei den Nutzern irgendwann nicht mehr attraktiv genug, um dass sie da hingehen. Dann gehen sie in die Nachbarort und das wollen wir ja auch nicht. Also sowas gerät dann immer in den Fokus, auch wenn man es nicht will. Aber jeder, der sich mit Haushalt ein bisschen da vielleicht noch mal ein paar Informationen haben möchte, kann mir glauben, das ist dann, es geht nicht um die Verteilung mit dem Füllhorn, sondern wir sind die letzten 2 Jahre jetzt immer in Haushaltssituationen gekommen, dass wir immer Abwägungsentscheidungen treffen müssen, was uns wirklich wichtig ist. Und da ist es dann wirklich so, dass manche Abwägungen dann heißt, ja, Sicherheit oder ein Sonnensegel bei der einen Kita oder bei der anderen. Ne? Das ist ja dann das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man dann wirklich eine Abwägung trifft von Kindern gegen Jugendliche, von Senioren gegen Kindern. Und das ist nicht schön, aber das gehört letztlich auch dazu. Nicht jeder hat gesagt, dass ehrenamtliche Kommunalpolitiker nur Spaß haben, ne, sondern sie müssen dann eben sich auch da einen Kopf machen und hier und da eben dann kritisch auch Dinge hinterfragen und dann kritisch eben auch entscheiden. Letztlich hatten wir jetzt ein paar Änderungswünsche formuliert und die müssen jetzt von der Verwaltung eingearbeitet werden. Und dann werden wir mal sehen, nächste Woche ist ja dann Haushalts- und Finanzausschuss, also Wirtschafts- und Finanzausschuss bei uns. Und dann wird sich zeigen, wie wir, vielleicht kriegen wir dann erstmalig einen kompletten Haushalt und können dann wirklich die einzelnen Haushaltspositionen uns nochmal genau ansehen. Und dann geht das Arbeiten erst los.
Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
Tja, was gab es in dieser Woche noch? Es gab am letzten Samstag war der Nationalfeiertag der Seychellen, also Tag der Freiheit. Jetzt kann man natürlich sagen, was hat das mit Großbären zu tun? Ja, ganz einfach, das wissen ja auch die wenigsten. Wir haben ein Generalkonsulat der Seychellen in unserer Gemeinde. Der Professor Dr. Fuchs ist Generalkonsul und hat im Friederikenhof das Generalkonsulat der Seychellen eingerichtet. Dadurch hatten wir schon mal vor einigen Jahren den Vizepräsidenten in der Gemeinde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war ganz interessant, weil ich mich mit dem immer in Englisch und Französisch verständigt habe irgendwie. Aber letztlich haben wir dann immer zusammengefunden. Also wer es nicht glaubt, auch unser kleines Großbären von hier aus in die Welt. Wir haben eben, wie gesagt, auch Kontakte in die Seychellen.
Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren.
Und es gab in dieser Woche noch einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Dieser Ausschuss hat sich im Wesentlichen mit den kommenden Veranstaltungen so ein bisschen auseinandergesetzt. Also unser Gemeindejubiläum, was wir jetzt ja einen Großteil der sogenannten Festwoche nach hinten geschoben haben. Dann werden wir ja eine Ausstellung wahrscheinlich machen zum 60 Jahre Mauerbau. Das ist in der besonderen Verantwortung einer Gemeinde, die direkt am Grenzgebiet stand, sicherlich auch immer mal notwendig. Und uns wurde nochmal so ein bisschen aufgelistet, wo wir als Gemeinde überall Ortswerbung machen und dergleichen mehr. Wir hatten einen unheimlich interessanten Vortrag über die Wandergruppe Großbären. Die hat sich vorgestellt, also der Herr Mainzer, hat so ein bisschen über seine Arbeit und seine Touren berichtet. Wer an Wandern Spaß hat, dem kann ich nur empfehlen. Die Wandergruppe hat wohl auch eine Facebook-Seite. Da kann man durchaus mal nachgucken. Die machen wirklich interessante Touren. Man erkennt beim Wandern auch immer schön die Natur und so. Also wer da Spaß dran hat, dem kann ich nur raten. Ja, nehmen Sie durchaus mit ihm Kontakt auf. Da kann man sicherlich viel Spaß haben. Dann hat uns der Veranstaltungsbeirat das zweite Konzept vorgelegt, wie wir jetzt mit dem Jubiläumsjahr und so weitermachen. Man muss ehrlicherweise sagen, das kommt immer so ein bisschen zu kurz, dass der Veranstaltungsbeirat, der sich ja redlich bemüht und eine Menge ja Arbeit leistet im Hintergrund, die jetzt teilweise durch die Pandemie natürlich, vernichtet eigentlich wird, aber nichtsdestotrotz ist der Veranstaltungsbeirat bemüht, auch hier für uns Großberner schöne Veranstaltungen zu machen. Wir haben jetzt zurzeit ein Problem, nicht nur die Pandemie, dass es ein bisschen nicht planbar ist, sondern viel schlimmer ist eigentlich, dass wir keinen Haushalt haben. Ohne Haushalt, feste Kosten Geld, zumal wenn man sie als Gemeinde veranstalten möchte und die Gemeinde Veranstalter ist, dann ist das leider so. Wir haben jetzt einen Beschluss gefasst und haben das Siegesfest 2021 abgesagt. Interessant war, es gab dann eine Diskussion, dass die Gemeinde die Absage mit der Pandemie begründet hat. Nur wenn man mal ehrlich ist, darum geht's gar nicht. Wir haben dann, der Ausschuss hat von sich aus eigentlich dann darauf hingewirkt, dass man sagt, nee, dann lasst uns doch lieber den Bürgern gegenüber ehrlich sein, weil das hat mit der Pandemie dann nichts zu tun, sondern es ist einfach kein Geld da und kein Haushalt. Und was ja noch viel schlimmer ist, der Haushalt kommt eben zu spät, weil selbst wenn ich jetzt ein Fest Ende August machen würde wollen, dann muss ich ja einige Dinge eben doch ausschreiben und eine Ausschreibung dauert eben mehrere Wochen. Und dann muss ich diese Leistung vergeben und ich muss ja auch noch vorbereitende Arbeit da vielleicht dafür machen. Also das hätte dann so sicherlich nicht geklappt. Aber wir haben zumindest mitbekommen, dass die Schule den Bülowlauf, hat man uns verklickert, dass man den nicht machen wird. Die Kirche wird sicherlich ein bisschen was tun anlässlich 200 Jahre Schinkelkirche. Die historische Truppen haben gesagt, sie würden höchstens einen kleinen Biwak machen, keine Gefechtsdarstellung, also dass man trotzdem ein bisschen was sehen kann. Das Siegesfest wird, nee, es ist ja dann nicht, wird nicht stattfinden, aber es wäre am 27. August bis 29. August. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es da weitergeht. Wie gesagt, die Absage tut jedem weh, aber andererseits wäre sie eben auch mit Kosten verbunden und wir haben das Geld zurzeit einfach nicht, beziehungsweise wir haben ewig lange gebraucht, um jetzt wirklich einen Haushalt aufzustellen, der sich dann eben auch rechnet. Nichtsdestotrotz sind wir da schon ja sehr positiv rausgegangen. Es gab noch so zwei, drei Dinge, die einen dann immer zum Nachdenken anregen. Also wir hatten zum Beispiel eine Beratung zum Ausbau von Laufstrecken. Und da gab es dann viele Ideen, wo könnte eine Laufstrecke sein. Dann wollte man so ein bisschen wie so eine Art Trimmdichtfahrt im Endeffekt machen im Güterverkehrszentrum beziehungsweise in den Ausgleichsflächen, dort in den Grünflächen. Aber natürlich gab es dann klar Aussagen, was geht und was eben nicht geht. Und einiges von den guten Ideen, die man so hat, lassen sich einfach in dem Rechtsrahmen leider nicht umsetzen. Das Erschreckende, was ich dann immer so finde, da werden dann zwei Seiten geschrieben, was alles nicht geht und warum es nicht geht, mit den Begründungen. Aber das ist ja eigentlich völlig uninteressant. Ich möchte doch vielmehr, dass man sagt, ich habe eine Idee, wie kann ich die denn umsetzen? Also, dass man aufzeigt, nicht das problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Aber das ist leider inzwischen, ja, ich will nicht sagen, dass es en vogue ist oder dass man es, dass die Verwaltung eben so ist, wie sie ist. Wir haben eben viele, die ja mehr problemorientiert als lösungsorientiert sind. Das ist einfach schade, weil wir haben eine Menge Potenzial und könnten das einfach heben. Naja, nach gut zwei Stunden, etwas über zwei Stunden, war der Ausschuss dann auch beendet. Wir sind, ja, wie gesagt, es tut einem dann schon weh, wenn man aufgrund von Haushaltssituationen letztlich Festivitäten absagen muss. Jeder von uns will feiern. Man hat es ja auch gemerkt bei der Lichternacht und so. Wir alle sind begierig drauf, wieder soziale Kontakte zu haben, wenn auch mit Abstand. Aber nichtsdestotrotz ist es eben jetzt so, dass demnächst eine neue Eindämmungsverordnung kommen wird. Die heißt dann anders. Aber es ist davon auszugehen, wenn die Inzidenzzahlen so gering sind, dann wird immer mehr möglich sein und wahrscheinlich kann es sogar sein, dass man am Ende August dann wirklich ein großes Fest hätte feiern können. Nur die ganzen vorbereitenden Arbeiten sind ja nicht planbar so. Ne? Wenn man jetzt nicht heute schon weiß oder vor ein paar Monaten schon hätte wissen müssen, was ist mit wie vielen Menschen möglich, dann hätte man natürlich was planen können. So ist es einfach, keiner plant ins gerade Wohl hinaus und wir haben das jetzt in diesem Jahr und in den letzten beiden Jahren schon häufig genug erlebt, dass egal ob Verwaltung oder Ehrenamtliche da geplant haben und wie wild, es ist dann immer schade, wenn es dann irgendwie nicht umgesetzt werden wird. So, erstaunlich immer, wie schnell die Zeit ist. Das war's auch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne per Mail unter info@großbäreninsight.de. Wir werden uns dann nächste Woche wieder hören. Da muss ich mal schauen, ob es die Sendung wirklich geben wird. Ich bin am 18. Juni nämlich im Urlaub und dann schauen wir mal, ob ich im Urlaub es irgendwie schaffe, da was hinzukriegen, aber warum eigentlich nicht? Ich bin ja kreativ, wir als Team sind ja kreativ, vielleicht spricht ja ein anderer die Sendung oder ich eben, müsst euch das vorstellen, so aus Badehose aus dem Urlaubsgebiet. Nein, ganz egal. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch jetzt eine erfolgreiche Woche, euer Dirk Steinhausen.